Servus und herzlich willkommen und Frage an Gerald Klammer. Wären Sie jetzt eigentlich lieber im Wald oder in der Wildnis als in der Stadt und im Studio?
Jetzt gerade bin ich hier tatsächlich sehr gerne, weil ich mich schon sehr auf unser Gespräch freue, Herr Bogdan.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Gerald Klammer, weltweiter Waldwanderer.
Ja, herzlich willkommen bei uns, Gerald Klammer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wenn Sie sich einen Ort jetzt in der Natur aussuchen könnten, wo Sie sein könnten, was wäre es denn dann? Irgendein Ort, den Sie im Herzen tragen, weil er so schön ist? Sie haben ja auf Ihren Wanderungen genug erlebt. Wären Sie jetzt lieber in den Karpaten oder in der Eifel oder in den Rocky Mountains?
Also das Schönste, muss ich gerade ein bisschen drüber nachdenken, dass ich da auch wirklich einen passenden Ort nenne. Wo wäre ich jetzt gerade am liebsten?
Also irgendein Ort, der was bei Ihnen zum Klingen bringt. Irgendein Aussichtspunkt, auf dem Sie irgendwie durch die Landschaft blicken und einfach nur glücklich sind. Sowas.
Ja, dann können wir ja auch irgendwie was Bayerisches nehmen. Genau, ja. Nehmen wir was Bayerisches, das passt ja gut.
Also, sagen Sie mal so einen Ort, wo Sie jetzt gerne sein würden in der Natur, weil es da besonders schön ist, weil es was zum Klingen bringt in Ihnen.
Jetzt gerade taucht da das Bild vom Alpsee hier in Bayern bei mir vor meinem Auge auf. Da war ich nämlich auf meiner großen Deutschlandwanderung im Mai und es war ganz tolles Wetter, so mit weiß-blauen bayerischen Farben. Und vor allen Dingen liebe ich dieses frische Buchengrün im Mai und da kann ich mich jetzt so richtig hinversetzt fühlen.
Ja, und dann halt dieser See, der so hellblau oft glänzt und wo sich alles möglich widerspiegelt. Also ein schöner Ort. Sie sind Waldwanderer, so heißt auch eins Ihrer Bücher. Warum lieben Sie die Wälder so sehr?
Ja, wie so vieles kommt das wahrscheinlich auch aus meiner frühen Kindheit. Ich bin in einem kleinen Ort in Niedersachsen aufgewachsen, so um die 300 Einwohner. Und mein erster Spielplatz war eigentlich schon der Wald. Ich bin auch, als ich noch ganz klein war, sind wir, meine Schwester und ich, mit unserer Mutter in den Wald gegangen. Da haben wir so kleine Buden im Moos gebaut. Und ich denke, da kommt schon diese Verbindung zum Wald her.
Die ja dann später eigentlich auch Ihr Beruf wurde. Sie waren 25 Jahre lang Förster in Hessen, bevor Sie dann 2021 alles hinter sich ließen und zu wandern anfingen. Wie sah denn so ein typischer Tag als Förster im Februar, sagen wir mal, vielleicht so vor 4-5 Jahren aus? Was stand da so an?
Ja, manche denken ja, ein Förster heutzutage, der sitzt nur im Büro. Aber tatsächlich ist man sehr viel draußen. Und ja, so ein typischer Arbeitsalltag ist, dass man einen Bestand auszeichnet. Das heißt, die Bäume, die gefällt werden sollen, müssen markiert werden mit der Sprühdose, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, was aber auch eine sehr kreative Tätigkeit ist. Man muss da alle
also
möglichen...
Graffiti oder wie?
Förster-Graffiti, genau. Ja. Nee, das sind im Prinzip die Kennzeichnungen für die Waldarbeiter und auch für die Maschinen, welche Bäume gefällt werden sollen. Und da muss man eine ganze Menge unterschiedliche Sachen bei berücksichtigen. Eine andere typische Tätigkeit an so einem Tag wäre Holz aufmessen, also Holz, was schon am Weg liegt und verkauft werden soll. Das muss ja dann auch in die Bücher kommen und das geht heutzutage natürlich auch alles mit Datenverarbeitungsgeräten. Ja, und dann wäre an einem typischen Tag natürlich auch ein bisschen Büroarbeit noch dabei.
Und auch noch Jagd?
Jagd kommt ganz drauf an. Als Förster ist man auch Jäger, also jeder Förster hat auch einen Jagdschein. Wenn man viel Staatswald hat, dann hat man auch viel mit der Jagd zu tun. Ich hatte aber eigentlich immer Reviere, wo der Staatswald eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat.
Aber Sie sind schon dann mit dem Laptop auch in den Wald gegangen?
Kein Laptop, aber so ein ähnliches Gerät.
Genau. Digitales Gerät. Genau. Ja, was war denn von all diesen Dingen, die Sie da machen mussten, so eine besonders geliebte Tätigkeit? Was haben Sie gern gemacht da als Förster?
Ja, ich habe das Auszeichnen wirklich gerne gemacht, weil es war für mich die Verbindung, einmal das Draußensein ist für mich immer ganz wichtig gewesen. Dann eben, wie ich sagte, die Kreativität dann auch dabei und die Bewegung. Ich bin ein Mensch, der sich gerne bewegt und beim Auszeichnen läuft man auch Hang auf, Hang runter und ist dann abends auch entsprechend müde und das hat mir immer schon gut gefallen.
Und die Kreativität bestand darin, dass man sich vorstellt, wie dieser neue Wald ausschaut, wenn bestimmte Bäume fehlen, wofür es gut ist, dass Jungholz nachwachsen kann oder wie oder was?
Genau, auch welche Bäume man praktisch begünstigen will, welche mehr Raum zum Wachsen kriegen sollen, welches die Bäume mit der besten zukünftigen Holzqualität sind. Aber dann muss man natürlich auch den Nachwuchs im Blick haben und man muss darauf achten, wo Habitatbäume sind, also zum Beispiel, wo Spechthöhlen in Bäumen sind. Natürlich muss man dann auch daran denken, wie das Holz oder wie die Bäume gefällt werden, in welchen Richtungen, wie sie aus dem Wald rausgezogen werden und, und. Also eine Menge Sachen, die man dabei bedenken muss tatsächlich.
Aber es gab sicher auch Dinge, die Sie nicht so leiden konnten an dieser Tätigkeit, sonst hätten Sie wahrscheinlich auch nicht aufgehört.
Ja, das war auch ein Grund dafür, dass ich dann 2021 meinen Job als Förster gekündigt habe. Tatsächlich sind im Laufe der Zeit manche Sachen mir immer stärker auf die Nerven gegangen, beziehungsweise ich konnte mich nicht mehr damit identifizieren. Ein Punkt ist zum Beispiel die zu starke Befahrung der Waldböden. Natürlich, wenn wir Holz ernten wollen, braucht man eine gewisse Befahrung. Wir fliegen das Holz ja nicht mit dem Hubschrauber raus. Aber in den letzten 30 Jahren haben die Harvester, die Vollernter, also große Maschinen, die die Holzernte vollmaschinell machen, immer stärker ihren Vormarsch gehalten. Diese Maschinen greifen maximal 10 Meter weit. Damit die also an jeden Baum rankommen können, braucht man alle 20 Meter eine 4 Meter breite sogenannte Rückegasse. Das sind halt diese unbefestigten Fahrschneisen, auf denen diese riesigen Maschinen fahren. So, rein rechnerisch sind damit schon 20% des Waldbodens verdichtet. Häufig ist es sogar noch mehr, weil Hänge sind ja nie gleichmäßig und so weiter. Und diese Verdichtung, diese Befahrung des Bodens führt zu einer Verdichtung, die unheimliche Auswirkungen hat. Was ganz wichtig ist in den jetzigen Zeiten der Klimakrise, ist natürlich die Wasserspeicherfähigkeit der Waldböden. Man kann sich so einen Boden wie einen Schwamm vorstellen mit ganz kleinen, feinen Poren. Und diese Poren werden durch die viele Tonnen schweren Maschinen zusammengedrückt, entfalten sich dann aber nicht mehr, die bleiben auch zusammengedrückt. Und so kann ein befahrener Boden, je nach Bodenart natürlich unterschiedlich, bis zu 80% seiner Wasserspeicherfähigkeit einbüßen. Und das ist natürlich das Letzte, was man in so trockenen Zeiten wie jetzt braucht im Wald. Umgekehrt, bei Starkregenereignissen, die ja auch immer häufiger werden, das wissen wir ja alle, sind diese Rückegassen, die am Hang immer genau in Fallrichtung angelegt werden, sonst würden die Maschinen nämlich umkippen, wenn die zu schräg sind, dann sind das regelrechte Abflusskanäle, die im Zweifelsfall natürlich auch Hochwasser verschärfen können.
Und also wir merken schon, ja, da ist viel Liebe zum Wald da, zur Natur und auch Sorge um den Wald. Und das hat unter anderem dazu geführt, wir werden es später noch besprechen, dass Sie Ihren Försterberuf hinter sich gelassen haben, angefangen haben, durch Wälder zu wandern und darüber zu schreiben, unter anderem über eine 6000 Kilometer Wanderung durch deutsche Wälder. Sie sind gerade auf Vortragsreise unterwegs durch ganz Deutschland. Erzählen Sie mal, was da so passiert auf diesen Vorträgen. Was machen Sie da genau?
Ja, meine Vorträge sind eine sogenannte Multivision. Also ich zeige ganz viele Bilder, die zum Teil auch mit Musik unterlegt sind. Ich habe auch Tiergeräusche dabei, sodass man auch tatsächlich so ein bisschen Waldatmosphäre hat. So ungefähr, genau. Und ich erzähle natürlich auch ganz viel bei diesen Vorträgen. Besonders wichtig ist mir auch immer, dass die Zuschauer im Anschluss Gelegenheit für Fragen haben. Und ja, da kommen die unterschiedlichsten Fragen, zum Teil Fragen über das Drum und Dran meiner Wanderung, wie das denn ist, wenn man so draußen übernachtet, aber natürlich auch sehr viel inhaltliche Fragen zum Wald, wie es dem denn geht und was man für ihn auch tun kann.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Waldwanderer und Ex-Förster Gerald Klamer, quasi Man of the Woods. Er ist vor 3 Jahren insgesamt 6000 Kilometer durch die deutschen Wälder gewandert und hat darüber ein Buch geschrieben. Ja, wie wichtig sind die Wälder für Deutschland?
Sehr wichtig. Also wenn uns irgendwas in der Klimakrise, wo wir jetzt schon mittendrin sind, helfen kann, dann sind das die Wälder. Einerseits natürlich als Kohlenstoffspeicher, die dann eben das Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre entlassen, sondern vor Ort speichern. Aber andererseits auch durch Kühlungseffekte für das lokale Klima. Das merkt ja jeder eigentlich im Hochsommer schon beim Spaziergang. Wenn man aus dem Feld in den Wald kommt, dann gibt es ja Temperaturen, die 10 Grad oder mehr niedriger sind. Einerseits durch die Beschattung, aber andererseits natürlich auch die Verdunstung, die ja im Wald ständig stattfindet, sodass man da ja so einen großräumigen Kühlschrankeffekt auch hat.
Was dann vielleicht auch ganz angenehm war an heißen Tagen Ihrer Wanderung durch die deutschen Wälder. Wie geht es denn in den deutschen Wald, gerade was den Klimawandel angeht? Auch da haben Sie ja Beobachtungen gemacht. Sie waren ja in ganz Deutschland in großen Wäldern unterwegs.
Also das Jahr 2018 und die beiden Jahre danach waren für mich eine ganz starke Zäsur, wo ich auch unmittelbar wahrgenommen habe, viele andere Menschen sicher auch, dass die Klimakrise ganz stark bei uns angekommen ist. Man muss sagen, bis jetzt sind ungefähr 5% des deutschen Waldes abgestorben. Das ist eine Fläche von ungefähr 600.000 Hektar, also doppelt so groß wie das Saarland. Und überwiegend sind es Fichtenbestände, aber alle anderen Baumlerarten sind auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ja, wir müssen einfach jetzt auch ein anderes Auge auf den Wald haben. Leider hat bisher die Holzerzeugung im Wald, die natürlich auch wichtig ist, Holz ist ja ein toller Rohstoff, den wir auch brauchen im Leben, die absolute Hauptrolle gespielt. Aber ich glaube, wir müssen unser Hauptaugenmerk heute auf andere Leistungen des Waldes, vom Klima über die Biodiversität bis zur Erzeugung sauberen Wassers richten. Denn das wird sicherlich in Zukunft immer wichtiger werden.
In der Süddeutschen Zeitung stand jetzt gerade im Wissenschaftsteil ein Artikel, der darüber berichtet, wie immer mehr Holz eigentlich auch verfeuert wird, auch in Europa, und das mehr oder weniger sogar von der EU gefördert wird. Wie sehen Sie das?
Ja, genau. Das ist ein absolut richtiger, auch sehr kritischer Sachverhalt. Dazu muss man sagen, es gibt auf Deutschland bezogen eine Studie der Universität Göttingen. Wenn alles Holz, was in einem Jahr in Deutschland geerntet wird, also auch für Balken, Bretter und so weiter, wenn das alles verbrannt werden würde, würden wir gerade mal 6-7% unseres Wärmeenergiebedarfs daraus decken können. Das zeigt, dass das einerseits eine total untergeordnete Bedeutung hat, aber andererseits der Druck auf den Wald durch diese stark gestiegene Energieholznachfrage natürlich den Wald an sich schwächt bei uns, aber so wie ich das auch sehr stark in den Karpaten zum Beispiel gesehen habe, wo vor allen Dingen auch die letzten Urwälder, die dort vorhanden sind, durch diesen Energieholzeinschlag zurzeit sehr stark unter Druck stehen.
Nun gab es in den 80er Jahren in Deutschland große Debatten um das damalige Waldsterben, so hieß es, um sauren Regen und so weiter. Die Leute waren sehr besorgt, sehr aufgeregt. Sehen Sie diese Besorgnis heute auch oder irgendwo haben sich die Leute schon fast an den Zustand gewöhnt?
Nein, ich denke, gerade in diesen geschilderten Jahren nach 2018, wo auch wenn jemand nicht spazieren geht im Wald, aber einfach nur Autobahn entlang fährt oder im Zug aus dem Fenster schaut, wenn man im Harz war, ein echtes Katastrophengebiet, diese abgestorbenen Wälder sieht. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten da angekommen, dass sich ziemlich viel tut. Und das Waldsterben der 80er Jahre, es war auch eine Katastrophe, aber es war auf eine Ursache zurückzuführen, die man auch relativ einfach in den Griff kriegen konnte, durch den Einbau von Entschwefelungsanlagen und Katalysatoren bei den Autos. Heute haben wir es, glaube ich, mit einem komplexeren, viel schwierigeren Problem zu tun.
Sagen Sie uns doch mal einen Ort, wo es Ihnen wirklich besonders ins Auge gestochen ist, wo Sie fast schon schockiert waren, als Sie im Wald waren und gesehen haben, was von dem Wald eigentlich überhaupt nur übrig geblieben ist.
Ja, für mich ist das der Harz, das Katastrophengebiet Nummer 1 in Deutschland. Man kann sich nicht vorstellen, wie sehr sich da die Landschaft in 3 Jahren verändert hat. Man muss auch sagen, Süddeutschland, also hier Bayern an sich, ist damit verglichen bisher eher mit einem blauen Auge davongekommen. Das heißt aber nicht, dass das auch in Zukunft so sein muss. Und die Moral daraus oder die Erkenntnis daraus zurzeit muss sein, dass die immer noch großflächig vorhandenen reinen Nadelwälder so schnell wie möglich zu Mischwäldern werden müssen. Ansätze dazu habe ich überall auf meiner Wanderung glücklicherweise gesehen. Aber wir brauchen jetzt nicht nur Ansätze, sondern den großen Wurf. Und den habe ich zu selten bisher gesehen.
Die Schwierigkeit besteht, glaube ich, auch darin, dass ja neue, junge Bäume auch nicht ohne weiteres wachsen, wenn zu starke Sonneneinstrahlung da ist. Die brauchen ja irgendwo auch ein bisschen Schatten. Und wenn der nicht mehr da ist, kannst du die auch nicht richtig anbauen.
Das stimmt. Da sind halt die riesen Kahlflächen, die zurzeit entstanden sind, die haben fast schon ein Steppenklima im Hochsommer jetzt, wo es Waldbäume, das sind ja keine Steppenbäume, tatsächlich relativ schwer haben. Deswegen ist es halt umso wichtiger, solange der Schatten des Waldes, also des Fichtenwaldes in diesem Fall noch da ist, da vorzubauen. Man muss da gar nicht alles vollpflanzen mit jungen Bäumen. Es reicht oft auch die Naturverjüngung zu fördern. Aber man muss einfach die richtigen Weichen jetzt stellen dafür, damit das Kind nicht in den Brunnen fällt, wie es halt in Katastrophenregionen, außer dem Harz zählen für mich zum Beispiel auch Sauerland, Siegerland, Teile des Thüringer Walds dazu, wo es der Wald, die Wiederbewaldung auch relativ schwer ist.
Und es gibt ja inzwischen schon Forstämter, die überlegen, ob sie mit Sonnenmilch Wälder besprühen können, um sie vor der Sonneneinstrahlung zu retten. Haben Sie davon gehört?
Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Mit Sonnenmilch Wälder besprühen, das kommt mir auch sehr fantastisch vor.
Das ist aber nicht erfunden, das ist wirklich wahr.
Ja, es kommen ja alle möglichen Sachen immer mal in Medien vor, aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Was aber auch wichtig ist auf diesen Flächen, wo der Fichtenwald abgestorben ist, ist, dass man nicht Kahlschläge macht, dass man nicht alle Fichten, die tot sind, entnimmt, weil auch abgestorbene Bäume spenden natürlich im gewissen Umfang immer noch Schatten und sorgen für Windruhe. Sprich, sie erleichtern dem neuen Wald den Start ganz erheblich.
Nun sind Sie ja unglaublich rumgekommen. 6000 Kilometer durch deutsche Wälder wandern. Da kann ich mir vorstellen, zumal auch in vielen Fällen in diesen Wäldern zu übernachten, dass man auch so ein bisschen Teil dieses ganzen Waldorganismus wird. Erzählen Sie mal, wie das für Sie war, als Sie so eingetaucht sind in diese Welt der Wälder.
Das ist tatsächlich so. Meine Wanderung hat sich vom normalen Waldspaziergang hauptsächlich dadurch unterschieden, dass ich 24 Stunden im Wald war. Und gerade auch solche Phasen wie Morgen- und Abenddämmerung dann richtig leibhaftig mitbekommen habe. Und das hat für mich tatsächlich so ein nochmal anderes Gefühl der Verbundenheit mit dem Wald ergeben. Und auch so schöne Momente wie am Ende eines Wandertages, so meine durchschnittliche Wanderetappe lag bei 30 Kilometern, dann ist man natürlich schon auch relativ müde, aber wenn ich mich dann einfach nur auf meine Matte gelegt habe und auf dem Rücken liegend in die Baumkronen schauen durfte, das hat für mich so ein richtiges Gefühl der Verbundenheit mit dem Wald ergeben und das ist etwas sehr Schönes.
Ja, diesen Himmel anschauen war bestimmt schön, aber es gab ja auch Momente, die sehr kalt waren. Sie sind Ende Februar losgegangen und Sie hatten für die Nächte ja kein Zelt, sondern nur so eine Art Plane über sich. Ich stelle mir vor, wie das war im Wald an so extremen Tagen. Was fällt Ihnen noch so ein? Kälte.
Ja. Kälte fällt mir zum Beispiel eine Nacht am Brocken ein, da sind Sie ja auch gewesen. Da war ich im Oktober, wo es da ja durchaus schon sehr kalt werden kann. Es war eine richtig klare, kalte Nacht und da bin ich schon so langsam an meine Grenzen gekommen. Vor allen Dingen, weil ich auch nur einen ziemlich dünnen Schlafsack dabei hatte, den ich den ganzen Sommer über dabei hatte, den ich aber auch, als es dann kälter wurde, nie gegen einen dickeren Schlafsack getauscht habe. Aber ich habe dann die Nacht ganz gut noch überstanden, weil ich habe in meiner Daunenjacke geschlafen. Die hatte ich also tatsächlich die ganze Zeit auf meiner Wanderung dabei. Und das war so ein bisschen auch meine Versicherung für so kalte Bedingungen.
Mit Schneechaos am Feldberg, mit Wintereinbruch im Saarland, Gewitter im Thüringer Wald. Was war aus Ihrer Sicht für Sie die gefährlichste Situation, weil Sie auch so ein bisschen Angst hatten, da könnte was passieren?
Ja, also der deutsche Wald ist ja eigentlich sehr ungefährlich. Wir haben keine gefährlichen Tiere. Weder Wölfe noch Wildschweine sind wirklich gefährlich für Menschen. Zecken vielleicht ein bisschen. Aber was wirklich gefährlich im Wald ist, ist Sturm. Und Gewitter gehen ja auch häufig mit Sturmböen einher. Und wenn man dann in so einem stürmischen Fichtenwald liegt, Fichtenwälder neigen halt schon eher als andere Wälder zum Umfallen bei Sturm, dann kann es einem wirklich Angst und Bange werden. Und so eine Situation hatte ich tatsächlich einmal.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Gerald Klamer. Ein Männlein geht im Walde.
Ja, und jetzt sitzt dieses Männlein im Studio, ist gar kein Männlein, ist ein großer Mann. Und wir wollen darüber reden, wie überhaupt alles anfing, wie er Förster wurde und später Waldwanderer. Aufgewachsen in Niedersachsen, Sie haben es schon erwähnt. Wo genau?
In Sondermühlen, das ist ein ganz kleines Dorf, so damals 300 Einwohner, heute sicher ein bisschen größer. Bei Melle, das ist schon etwas bekannter, bei Osnabrück. Osnabrück kennen wahrscheinlich schon die meisten Leute.
Also nördlich vom Teutoburger Wald, kurz sozusagen.
Genau. Ist also noch nicht so das ganz flache Niedersachsen, wie man das so kennt, wo man den Besuch schon am Tag vorher sieht. Ist also noch Mittelgebirge zwischen Wiengebirge und Teutoburger Wald, genau.
Was haben die Eltern beruflich gemacht? Gab es da schon eine Förstertradition bei den Klamers?
Nein, es gab keine Förstertradition. Die gibt es tatsächlich bei vielen Förstern immer noch. Mein Vater war Maurer und hat sich dann irgendwann mit einer kleinen Baufirma selbstständig gemacht. Und ja, meine Mutter hat sich um uns gekümmert. Wir waren drei Kinder und hat dann natürlich auch in der Firma von meinem Vater mitgearbeitet. Ja.
Und die Geschwister, was machen die jetzt?
Ja, die sind beide Unternehmer. Meine Schwester hat mit ihrem Mann einen Hausmeisterservice und mein Bruder hat im weitesten Sinne Unternehmen im Internet.
Also jedenfalls keiner, der so in die Wälder und in die Natur geht wie Sie.
Nein, überhaupt nicht. Obwohl, meine Schwester hat relativ spät, vor ein paar Jahren, erst ihre große Wanderleidenschaft entdeckt und übt die schon jetzt auch ziemlich intensiv aus.
Welche Rolle hat die Natur in der Kindheit gespielt?
Ja, ich sagte ja schon, der Wald war mein erster Spielplatz und wir haben Buden gebaut, aber das ist, glaube ich, schon noch recht typisch für viele Leute aus meiner Generation. Aber was ich auch schon sehr früh gemacht habe, ist alleine in den Wald gehen. Ich bin also rumgepirscht, um Tiere zu beobachten und habe versucht, möglichst nah dann halt auch an Rehbock, an Fuchs und so heranzukommen und war damals schon, ich habe immer schon viel gelesen, auch so ein bisschen ja, von Büchern inspiriert, die ich so gelesen habe, da gab es so eine Buchreihe, Horst wird Förster und die hat mich also schon ein bisschen auch beeinflusst.
Aber Sie haben damals keine Fallen gestellt da im Wald oder so?
Nein, ich habe keine Fallen gestellt, überhaupt nicht. Ich habe auch keine Kröten gequält oder sonst was. Nein, nein, ich war da schon eher sanft zu Tieren und mir ging es eigentlich nur um das Beobachten.
Aber was für ein Unterschied eigentlich auch in diesen Zeiten, dass heutzutage würden, glaube ich, Eltern enorm nervös werden, wenn ihre Kinder alleine in den Wald gehen.
Ja, ich fürchte auch. Das war damals überhaupt nicht so. Also die Eltern haben mir und auch allen Schulkameraden, die ich hatte, völlige Freiheit gelassen nachmittags. Wir hatten auch keine Nachmittagsschule. Also spätestens um 2 Uhr war der Schulunterricht zu Ende und dann hatte man halt den ganzen Nachmittag noch. Klar, Schularbeiten mussten schon gemacht werden, aber für mich war das eine Kindheit mit sehr viel Freiheit.
Ja, dann gibt es denn noch andere Hobbys aus der Kindheit außer der Natur oder war das so Ihr Ein und Alles?
Ja, das war schon ein bisschen mein Ein und Alles tatsächlich. Klar habe ich mit den anderen auch Fußball gespielt. Die Kirche hat in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, eine große Rolle gespielt. Also alle Jugendaktivitäten, Jugendgruppe, Messdiener, das ging irgendwie alles über die Kirche. Aber dann eben vor allen Dingen halt auch das in den Wald gehen, Tiere beobachten und viel lesen.
Nämlich eben dieses Försterbuch und Karl May oder was?
Ja, Karl May habe ich tatsächlich auch viel gelesen und ich bin auch viel, wir hatten damals noch eine Dorfbücherei, haben mir da eigentlich alles ausgeliehen und mich haben Reiseberichte, also gar nicht unbedingt erfundene Berichte wie von Karl May, sondern tatsächliche Berichte der Entdecker von, ich weiß nicht, Sven Hedin bis Christoph Kolumbus, damals schon sehr interessiert und mich vielleicht auch schon ein bisschen dahin gebracht, oh, ich will, wenn ich größer bin, auch mehr von der großen, weiten Welt sehen.
Also vielleicht sogar zum Beruf sowas machen?
Ja, tatsächlich. Als es dann später um die Frage der Berufswahl ging, gab es für mich eigentlich nur 2 Berufe, die in Frage kommen. Der eine, der Beruf des Försters, den ich dann auch ergriffen habe. Das andere war der Beruf des Reiseschriftstellers, wobei mir da natürlich schon irgendwann klar war, dass es im Zweifelsfall eher eine brotlose Kunst und man sollte doch vielleicht schon einen Beruf ergreifen, wo man dann auch relativ sicher sein kann, seine Brötchen damit zu verdienen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Aber später bin ich ja dann doch nochmal wieder darauf zurückgekommen. Denn dieses ein Buch zu schreiben, das war schon immer mal so ein bisschen ein Traum auch von mir.
Aber ist es denn jetzt eine brotlose Kunst, wie Sie dachten, oder geht's?
Also ich kann mich da nicht beschweren, aber ja, man muss da halt auch ein bisschen Glück haben, denke ich.
Nun war das ja ein kleiner Ort, haben Sie gesagt, 300 Einwohner. Hatten Sie auch so Fernweh als Kind, als Jugendlicher, dass Sie einfach auch wirklich raus wollten, mal schauen, was da noch so ist hinterm Teutoburger Wald?
Als Jugendlicher ganz bestimmt, wobei meine Eltern haben eigentlich Deutschland nie wirklich verlassen. Also vielleicht gerade noch mal kurz in die Nachbarländer, Holland oder ich glaube, meine Mutter war auch mal ganz kurz in der Schweiz. Aber ansonsten nicht. Wir sind auch, also meinen ersten Urlaub hatte ich, glaube ich, erst mit 11 oder so. Also wir sind, als wir kleiner waren, überhaupt nicht in Urlaub gefahren und ferne Länder überhaupt nicht. Aber wie gesagt, diese Reisebücher haben da schon sehr stark mein Interesse geweckt.
So, und das erste selbstverdiente Geld war dann was?
Ich habe dann in den Schulferien bei meinem Vater auf dem Bau gearbeitet und habe da halt Handlanger-Tätigkeiten gemacht.
Und mit dem Geld dann mal auf Interrail-Tour gegangen oder so?
Genau, meine erste Reise außerhalb Deutschlands war, als ich mit einem Freund zum Nordkap hoch bin. Und wir sind durch Schweden und Finnland gefahren mit der Eisenbahn. Ist ja Interrail ist ja Eisenbahn. Bis Rovaniemi, wo die Eisenbahnstrecke endet. Und wir sind dann weiter zum Nordkap hochgetrampt und haben das auch tatsächlich erreicht. Und sind dann die norwegische Westküste erstmal runtergetrampt und ab Narvik dann wieder mit der Bahn gefahren. ja, das war so tatsächlich auch meine erste große Auslandsreise.
Wie alt waren Sie da?
10 oder 18.
Und ist da irgendwas auch passiert, irgendwas Unvorhergesehenes, meine auch beim Trampen und so weiter, irgendwo mal hängen geblieben?
Ja, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war für mich tatsächlich auch ein Schlüsselerlebnis. In Nordfinnland, also in Finnisch-Lappland, wie man auch sagt, hat uns jemand an der Straßenabbiegung rausgelassen, wo gar nichts war. Kein Ort, keine Häuser, gar nichts. Also wirklich mitten im Nirgendwo. Und wer da oben schon mal gewesen ist, weiß, das ist echt einsam. Und es war aber super schönes Wetter. Es war, ich glaube, der 31. Juli. Und ich habe dann meinem Freund gesagt, ach, lass uns doch einfach hier bleiben. Wir hatten ein Zelt dabei und wir schlagen ein Lager auf und erkunden die Gegend von da. Und mein Freund hat sich damit total unwohl gefühlt. Der fühlte sich da irgendwie unsicher. Wir haben dann einen Kompromiss geschlossen, dass wir wenigstens einen Tag da bleiben konnten. Er ist dann im Lager geblieben. Ich bin dann auf eigene Faust losgezogen und bin auf so einen Berg gestiegen. Der war nicht besonders hoch, aber die Baumgrenze ist da oben im Norden ja sehr niedrig, sodass ich halt von da oben auch einen Ausblick in alle Himmelsrichtungen erhalten konnte. Und ich habe nichts anderes gesehen als Wildnis. Keine Straße, kein Haus, kein Ort. Und da hat meine Fantasie so sich ausgemalt, wie es denn wäre, immer weiter in eine Richtung dort vorzugehen und praktisch das Land hinter dem Horizont zu erkunden. Ja, und das hat mich dann richtig gepackt und ich habe das dann halt auch auf weiteren Reisen immer mehr intensiviert.
Immer zu schauen, was hinter dem nächsten Berg oder dem nächsten Wald kommt. Ja, und Sie haben es ja tatsächlich zum Beruf gemacht, gewissermaßen, also jetzt sowieso als Reiseschriftsteller und vorher als Förster, indem Sie sich mit dem Wald beschäftigt haben. Wann fiel denn und wie die Entscheidung, dass Sie Förster werden wollen?
Ja, das war natürlich auch ein Prozess, aber ziemlich wichtig dafür war, als ich mit einem Freund, das war ein anderer, also nicht der, mit dem ich da unterwegs war, habe ich einen Förster besucht. Wir haben den halt, der hat sich Zeit für uns genommen, wir haben ihn halt schon ziemlich intensiv über seinen Beruf ausgefragt und da so ein bisschen auch erkundet, ob das was für uns sein könnte. Mein Freund ist dann doch nicht Förster geworden, also hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen, aber für mich war nach diesem Besuch eigentlich schon klar, dass das jetzt mein Berufsziel ist.
Hier ist Bayern 2 mit unserer Talksendung 1:1. Heute bei uns zu Gast ist Gerald Klammer, der als Waldwanderer in Deutschland und in den Karpaten unterwegs war und darüber Bücher geschrieben hat. Jetzt haben wir gerade in der letzten Runde darüber gesprochen, Herr Klammer, wie Sie Förster werden wollten, Förster geworden sind. Wie lief diese Ausbildung? Ist das kompliziert, schwierig?
Es war zu der damaligen Zeit sehr schwierig, überhaupt reinzukommen. Es gab einen Numerus Clausus und deswegen hatte ich mehrere Jahre Wartezeit tatsächlich. Ich habe dann in Göttingen studiert und auch nach dem Studium ist es eigentlich normal für Förster, dass man erst einen Vorbereitungsdienst macht. Also der häufigste Arbeitgeber sind ja die Landesforstverwaltungen oder jetzt Landesforstbetriebe. Man macht da also nochmal ein Jahr praktisch zusätzlich Ausbildung. Und nach diesem Vorbereitungsdienst ist dann von meinem Jahrgang auch tatsächlich erstmal sofort niemand übernommen worden. Ich hatte dann direkt zu Hause in Niedersachsen eine Stelle gefunden, war aber da tatsächlich nur einen Monat. Dann kam dann doch der Ruf aus Hessen. Es wurden dann also doch einige Leute eingestellt und ich habe dann auch ziemlich viel Glück gehabt. Ich hatte als erste Stelle dann auch gleich ein Revier, zwar nicht fest übertragen, aber immerhin schon mal für anderthalb Jahre, sodass ich da auch sofort schon ziemlich intensive Erfahrungen sammeln konnte. Das war auch so ein Revier, ziemlich bunt gemischt, etwas Staatswald, sehr viel Privatwald, wo halt eine Beratungstätigkeit auch sehr wichtig ist, aber auch zum Teil Kommunalwald, sodass ich da auch Berührung mit allen Besitzern schon hatte.
Also da merkt man schon, da ist auch viel Rechtliches drin, was man wissen muss. Sicher auch Pflanzenkunde, dann der Jagdschein, den Sie erwähnt haben, das deutsche Waldrecht, das sicher auch so diverse Paragraphen mit sich bringt. Klingt also so, als ob es auch ein bisschen kompliziert ist und einfach nicht nur so mit Natur und Rumspazieren zu tun hat, sondern schon auch mit ganz viel Paragraphen.
Ja, nicht nur Paragraphen. Es geht von technischen Sachen, also Maschinenkunde, Wegebau und so wirklich technische Fächer, Vermessung spielen eine Rolle. Betriebswirtschaft spielt natürlich schon auch eine Rolle. Rechtliche Dinge spielen eine Rolle, Waldbau, Naturschutz spielt eine große Rolle, Forstgeschichte. Aber wirklich interessant ist also, dass man aus sehr vielen Bereichen eine ganze Menge mitkriegt. Und ja, man kann natürlich auch sagen, manche Sachen sind dann schon intensiv, aber man hat aus vielen Bereichen schon was gehört.
Also das klingt ehrlich gesagt ein bisschen so, als wären Förster die idealen Gewinner bei Wer wird Millionär, wenn es um irgendwelche Allgemeinwissensfragen geht, was sie alles können müssen. Und dann noch die Jagd, wie gesagt, da gab es ja dann, oder gibt es sicher auch Abschussquoten? Ist Ihnen das schwer gefallen, dann im Zweifelsfall auch mal ein Tier umzubringen?
Also ich habe tatsächlich nie gerne die Tiere getötet. Ich bin am Anfang schon sehr gerne zur Jagd gegangen. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Aber so dieser Moment des Tötens hat zwar dazugehört, natürlich, aber ich muss sagen, dass mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich wusste aber, klar, das ist schon auch ein entscheidender Faktor für den Wald. Gerade Rehe und Hirsche verbeißen ja die jungen Bäume, die es dann halt auch schwer haben, hochzuwachsen, die nächste Generation. Und ja, das war halt was dazugehörte und wo ich die Notwendigkeit auch gesehen habe.
Ja, und ich stelle mir so vor, wenn man dann so anfängt nach all der Theorie, dem Studieren und so weiter und dann in der Praxis plötzlich auf Probleme stößt, die man sich vorher gar nicht so vorgestellt hat. Fällt dir noch was ein, irgendein Moment, wo Sie auch so ein bisschen ratlos waren oder Pleiten, Pech, Pannen, was einem ja immer passiert als Berufsanfänger?
Ja, wir können ja beim Thema Jagd bleiben. Da ist es so, dass man, obwohl man Staatswald betreut, der ist ja in Hegeringen auch organisiert, wo man dann auch zusammen mit privaten Jägern sitzt und wo dann halt auch über Abschussquoten und solche Dinge geredet wird. Und mich hatte schon gewundert, wie stark unterschiedlich da zum Teil die Auffassungen sind. Und ja, das war was, was mir nicht so bewusst war, wie verhärtet da zum Teil auch die Fronten sind.
Das heißt, was sind das für Diskussionen? Wie kann man sich das von außen vorstellen?
Naja, die Jäger meistens hatten halt das Interesse, möglichst wenig zu schießen. Auf den ersten Blick sagt sich Lieschen Müller natürlich, was, das sind doch Jäger, die wollen doch jagen. Aber tatsächlich geht es bei der Jagd in Deutschland und auch in anderen Ländern ganz stark, leider auch heute noch, um die Trophäen, sprich um Reh- und Hirschgeweihe. Und gar nicht darum, so stark die Zahl der Tiere zu reduzieren. Und naja, aus Waldsicht haben die Trophäen eigentlich gar keine Rolle gespielt, sondern da geht es eigentlich mehr darum, Wald und Wild im Einklang zu halten. Da gehört eine ganze Menge anderes auch dazu. Ist ein ziemlich weites Thema. Mhm. Ich glaube, das können wir jetzt auch nicht erschöpfend behandeln. Aber ja, das war ein Beispiel dafür.
Jetzt waren Sie ja im Prinzip als Förster schon sehr viel in der Natur. Was haben Sie denn dann im Urlaub gemacht, wenn Sie frei hatten? Auch wieder in die Natur, aber woanders.
Auch wieder in die Natur, aber woanders. Also wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich habe sehr früh meine Reiseleidenschaft schon entdeckt. Habe auch sehr früh, ich hatte ja gesagt, dass ich mehrere Jahre Wartezeit hatte aufs Studium, da auch große Reisen gemacht. Meine erste richtig lange Reise war kreuz und quer durch Afrika von Johannesburg nach Algier. 9 Monate durch den ganzen Kontinent. Sehr interessanten Begegnungen. Ich war da 3 Monate allein im Kongo, war Pygmäen auf der Jagd, war mit traditionell lebenden Maasai unterwegs, war mit Dromedaren in der Wüste, wirklich abenteuerliche Geschichten, wo ich vorher gedacht hatte, ja, sowas kann man nur im Buch lesen. Und das habe ich dann selber erlebt. Das war für mich natürlich ganz fantastisch. Aber auch in meinen Urlauben, als ich dann halt ja, gearbeitet habe als Förster, waren schon immer Abenteuer, Wildnis, Urlandschaften so meine bevorzugten Ziele.
Und dann sind Sie wo noch hingekommen? Rocky Mountains oder?
Genau, zum Beispiel war ich auch in Rocky Mountains, ich war im Himalaya, ich war in den Anden, war auch einige Male weiterhin noch in Afrika und viel natürlich auch in Europa, in Skandinavien, in Schottland, in Island, natürlich auch in den Alpen. Also ja, ich bin schon ganz gut rumgekommen.
So, und an welcher Stelle hat es denn bei Ihnen, sind Sie so ein bisschen ins Grübeln geraten? Sie waren ja sehr lange Förster, 25 Jahre lang. Eigentlich so, dass man sagt, das ist ja auch eine Beamtentätigkeit, das kann man einfach so bis in die Ruhestand, bis in die Pension rein so treiben. Wo hat es denn bei Ihnen angefangen so zu bröckeln? Der Gedanke, vielleicht höre ich doch auf damit.
Ja, das war natürlich ein Prozess. Wie gesagt, die Jahre nach 2018 waren für mich da die Zäsur. Das Forstamt, in dem ich gearbeitet habe, war auch sehr stark betroffen. Wir hatten nach diesen 3 Jahren keinen einzigen gesunden Fichtenbestand mehr, obwohl die Fichte da eine große Rolle gespielt hat. Ich hatte vorher schon gemerkt, diese vielen Rückegassen, haben wir ja schon drüber gesprochen, zu starke Durchforstung, auch dass es nicht weitergeht mit dem eigentlich notwendigen Umformen des Nadelwaldes hin zum Mischwald, wo ich wusste, auch aus dem Studium schon wusste, das sind eigentlich Sachen, die angegangen werden müssen, aber total verschleppt worden sind über die Jahrzehnte hin. Ja, damit konnte ich mich nicht mehr identifizieren. Und das war der eine Punkt bei dieser Entscheidung, warum ich dann tatsächlich gekündigt habe. Der zweite Punkt war, ich sagte es ja schon, ein Buch zu schreiben, was nochmal was anderes zu machen, war auch seit jeher schon ein bisschen ein Traum. Ja, so Mitte 50 ist eigentlich schon ein gutes Alter, finde ich, nochmal was anderes zu machen. Man ist einerseits häufig doch noch aktiv und fit genug, aber andererseits sind Kinder auch schon aus dem Gröbsten. Also ich habe eine 26-jährige Tochter, die zwar auch studiert hat, aber inzwischen auch arbeitet, sodass ich mich darum auch nicht mehr sorgen musste. Naja, und dann wollte ich auch durch ein wirklich großes Projekt, was ja diese 6000 Kilometer Wanderung wirklich war, auf den Zustand des Waldes in Deutschland aufmerksam machen. Vor allen Dingen auch darauf, was sich an unserer Art der Waldbewirtschaftung ändern muss. Und das Schöne daran ist, dass wir ja sehr gute Beispiele in Deutschland haben, wo Förster auch schon seit Jahrzehnten zum Teil zeigen, dass es auch anders geht. Ich wollte vor allen Dingen auch diese positiven Beispiele aufzeigen, denn wenn man immer nur sagt, ja, der Wald geht unter, der ist sowieso nicht mehr zu retten, dann ergibt das natürlich nur Frustration. Klar, man muss klar sagen, die Lage ist kritisch und wir dürfen die auch nicht weiter verschärfen, aber wir dürfen auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und diese guten Beispiele haben mir auch durchaus Hoffnung gemacht.
Nun kann ich mir vorstellen, dass so ein Entschluss erstens sozusagen wirklich mal sehr viel Nachdenken mit sich bringt, ob man es jetzt wirklich wagen soll oder nicht, und vor allem auch Diskussionen in Gang setzt beim Umfeld, Freunden, Familie, die ja sicher auch dazu ihre Meinung haben. Gab es da auch Leute, die sie gewarnt haben und gesagt haben, du kannst es doch nicht bringen, jetzt irgendwie deinen Beamtenstatus aufzugeben?
Wenig. Tatsächlich erinnere ich mich nur an die Mutter einer Freundin, die wirklich sprichwörtlich sagte, bist du denn verrückt? Du kannst doch nicht mit Mitte 50 sowas machen. Aber alle anderen aus meinem Umfeld, die kannten mich natürlich und wussten mich natürlich auch schon einzuschätzen. Und die hatten eigentlich nicht wirklich Bedenken. Eigentlich haben alle gesagt, ja, wenn du das für dich als richtige Entscheidung siehst, mach es.
So, und dann haben Sie wie agiert? Haben Sie dann Ihre Wohnung aufgelöst oder was?
Genau. Es war für mich nicht nur den Job zu kündigen, sondern ich habe tatsächlich meine Wohnung auch aufgelöst und ja, mein Auto verkauft, meine Habseligkeiten zum Teil verschenkt, zum Teil verkauft. Einiges habe ich natürlich auch behalten.
Irgendwo eingelagert.
Das habe ich dann genau beim Freund und Kollegen untergestellt. Und der Beginn meiner Wanderung war dann die Schlüsselübergabe an den Hausmeister. Ja, am Morgen des 26. Februar um 8 Uhr, als ich da aus dem Fenster geguckt habe, standen vor der Tür 8 Medienvertreter, also Presse, Rundfunk, auch Fernsehen. Und die wollten dann alle live diese Schlüsselübergabe dokumentieren. Das war für mich unerwartet, weil ich hatte zwar schon versucht, im Vorfeld Medienkontakte aufzubauen, aber bis eine Woche bevor es dann losgehen sollte, hatte ich überhaupt keine Resonanz, aber dann richtig. Und ja, das war natürlich schon dann ein ganz guter Start.
Ist ja auch eine schöne Geschichte. Der Förster, der aus dem Fenster stieg und um die Welt wanderte. Darüber kann man gut berichten.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Gerald Klamer, unterwegs in Europas letzten Urwäldern.
Ja, denn er ist durch die Karpaten gewandert. Gab es denn da auch einen Karpatenhund? So hieß ja die Band gerade.
Ja, ich hatte auch Begegnungen mit Hunden. Das sind Hirtenhunde, die auf die Schafherden da aufpassen. Es gibt aber nicht eine Rasse Karpatenhund. Diese Hundemeuten, die ich da gesehen habe, die waren in der Regel ziemlich bunt gemischt, obwohl es da schon auch eine Schäferhundrasse gibt. Aber die ich gesehen habe, das war eigentlich nicht eine Rasse.
Ja, Tiere gibt es ja in diesen Urwäldern in den Karpaten sicher auch. Einer Ihrer Wünsche, glaube ich, war auch, den Bären zu sehen. Haben Sie es geschafft?
Genau. Meine erste Bärenbegegnung war dann tatsächlich aber nicht in den Karpaten, sondern im Siebenbürger Hügelland, wo ich gar nicht damit gerechnet hatte, aber da kommen die auch durchaus vor. Ich hatte dann aber auch noch zwei weitere Begegnungen mit Braunbären direkt in den Karpatenwäldern. Aber ich habe auch Wölfe gesehen, was natürlich auch was Besonderes ist. An einem Tag, wahrscheinlich beide Male derselbe Wolf. Ja, das war auch sehr eindrucksvoll, wie dieser Wolf dann bis auf 50 Meter Entfernung auf mich zugezogen ist und mich dann erst bemerkt hat, dann aber natürlich auf dem Absatz kehrt gemacht hat und weg war. Weil Wölfe haben ja Angst vor Menschen. Umgekehrt brauchen wir da eigentlich keine Angst haben.
Durchs wilde Herz der Karpaten, so heißt das Buch, das Sie auch darüber geschrieben haben. Das heißt, Sie haben nach Ihrer 6000 Kilometer Wanderung durch Deutschland sich schon wieder dann gleich neue Ziele gesetzt. Warum haben Sie denn die Karpaten gereizt?
Weil es da eine sehr schöne Verbindung oder zwei sehr schöne Verbindungen gibt zur Deutschlandwanderung. Das eine ist, in Deutschland haben wir ja keine Urwälder mehr, bis auf Mini-Reste im Nationalpark Bayerischer Wald. Aber in den Karpaten noch im großen Umfang, also allein in Rumänien schätzt man zwischen 200.000 und 600.000 Hektar. Die Wälder dort, das ist das Interessante, gleichen aber im Prinzip unseren sehr stark. Die Baumarten, Rotbuche zum Beispiel ist dort sehr wichtig, aber auch Fichten und Weißtannen, die ja auch in den Wäldern Süddeutschland das Hauptvorkommen haben. Und man kann sich schon denken, wenn man die Wälder dort sieht, ah, so haben unsere Wälder auch mal ausgesehen. Und man kann dann natürlich auch ein bisschen ableiten, ja, wie so ein Wald bei uns aussieht, wenn man ihn nicht mehr bewirtschaftet. Das ist die eine Verbindung. Die zweite Verbindung war, auf meiner Deutschlandwanderung habe ich alle 5 deutschen Waldgebiete des UNESCO-Weltnaturerbes, der alten Buchenwälder, Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas besucht. Sperriger Name, aber schönes Gebiet. Aber der Kern dieses Weltnaturerbes liegt natürlich nicht in Deutschland, sondern tatsächlich in den Karpaten. Deswegen habe ich dort auch alle diese Weltnaturerbeflächen in den Ländern Slowakei und Rumänien besucht. Das war also die Verbindung zu Deutschland.
Und ich kann mir vorstellen, dass es eine wahrscheinlich auch einsamere Wanderung war als die durch Deutschland, was ja dichter besiedelt ist. Waren Sie auch mal einsam?
Ja, es war deutlich einsamer als in Deutschland. Zum einen natürlich auch dadurch, dass ich weniger Gesprächspartner hatte. Auf meiner Deutschlandwanderung hatte ich über 50 Gesprächspartner, Forstkollegen, Wissenschaftler, Aktivisten und so weiter. In den Karpaten auch einige, aber wie gesagt viel weniger. Aber auch die Wälder selber waren sehr viel einsamer. Ich habe da einige Tage gehabt, wo ich auch wirklich keinen Menschen gesehen habe und manchmal auch Tage am Stück, was ein bisschen auch daran gelegen hat, dass ich eigentlich außerhalb der Wandersaison am Anfang unterwegs war. Ich war da nämlich am 27. März aufgebrochen und da ist in den Karpaten eher noch Winter als Frühjahr. Ich bin da ein bisschen in den Hochsommer zwar reingelaufen, bis in den Juli, da war dann die Wandersaison losgegangen, aber die meiste Zeit halt noch nicht. Deswegen war das zum Teil recht einsam.
Und es hätte ja auch blöd ausgehen können. Sie beschreiben in Ihrem Buch unter anderem einen Sturz im Schnee, sind erstmal eingesunken bis zur Hüfte und dann so eine Rinne runtergerutscht. Ich meine, was wäre gewesen, wenn Sie sich da jetzt irgendwie ein Bein gebrochen hätte? Wer hätte Sie gefunden?
Ja, es
gibt Karpatenhund.
Der Karpatenhund. Es gibt in diesen Schluchten, also ich muss sagen, die meisten der noch verbliebenen Urwaldgebiete sind dort in sehr unzugänglichen Regionen. Also sehr steile Schluchten, steile Abhänge und so weiter, wo es einfach auch schwer ist, voranzukommen. Und in diesen Schluchten gibt es normalerweise auch keinen Handykontakt, sodass man also auch über Handy normalerweise keine Hilfe rufen kann. Ich habe auf anderen Touren auch so einen Notsender mit, der über Satellit funktioniert. Vielleicht leichtsinnigerweise hatte ich den auf der Karpatenwanderung aber nicht dabei. Und im Zweifelsfall hätte ich mir selber helfen müssen.
Aber Sie sind ja hier, es ist ja gut gegangen zum Glück. Auch wenn Sie da wieder Kälte ausgesetzt waren, auch darüber schreiben Sie, dass dann tagsüber Ihr Schuh nass wurde und über Nacht, als Sie im Freien übernachtet haben, gefroren ist. Das heißt, Sie haben in der Früh eine halbe Stunde gebraucht, um in diesen gefrorenen Schuh reinzubekommen. Keine Situation, in die man sich eigentlich normalerweise so hineinwünscht. Klingt zwar gut im Buch, aber ist irgendwie ja auch ein bisschen unangenehm.
Ja, das stimmt. Aber ich wollte halt auch den Übergang der Jahreszeiten vom Winter ins Frühjahr und dann vom Frühjahr weiter ins Sommer ganz bewusst mitbekommen. Und ja, da habe ich dann notgedrungen halt auch die eher unangenehmeren Momente in Kauf genommen.
Herr Klammer, wie fällt die Bilanz Ihres neuen Lebens aus, also nach dem Förster? Ist es so, wie Sie sich's gewünscht haben?
Ja, absolut. Bin eigentlich immer gerne Förster gewesen und ich habe mich auch gefragt, werde ich das irgendwann vermissen, dieses draußen arbeiten, direkt im Wald?
Ja, und Sie sehen ja Orte, die wir normalerweise nicht mitbekommen, zum Beispiel solche Urwälder, die dann letztendlich sich in was unterscheiden von den Wäldern, die wir hier haben? Sind sie einfach wilder, enger, bewachsen,
ja,
unzugänglicher?
Das sieht man dann auch als Laie auf den ersten Blick schon. Ein wichtiges Kriterium ist das Alter. Also in Deutschland beträgt das mittlere Alter gerade mal 85 Jahre. Für uns Menschen natürlich ein gigantisches Alter. Aber auch in Deutschland haben wir Bäume, auch Buchen, die 400 Jahre alt sind. Karpaten gibt es Buchen, die über 500 sind. Dementsprechend sind 85 ist natürlich ein Babyalter. Und mit zunehmendem Alter wird ein Wald erst richtig interessant für ganz viele Arten. Egal, ob das Käfer, Fledermäuse oder Vögel sind. Das ist das eine. Dann ist es so, dass einfach die Dimension durch das hohe Alter der Bäume ganz anders ist. Die Bäume sind höher. Ich habe dort Buchen gesehen, die 58 Meter hoch sind. Bei uns sind Buchen in der Regel 30 Meter hoch. Die höchsten Buchen in Deutschland sind 40 Meter hoch. Das sind also ganz andere Dimensionen. Und auch, wie dick die Bäume sind. In Deutschland kann man schon glücklich sein, wenn man eine Buche findet, die einen Durchmesser von 80 Zentimeter so in Meter Höhe hat. Das sieht man in solchen Urwäldern, wenn man sich um die eigene Achse dreht, ständig Bäume, die mehr als einen Meter Durchmesser haben, auch 1,50 Meter bis zu 2 Meter. Und das gibt es dort durchaus. Was man aber auch am eigenen Leibe unmittelbar wahrnimmt, das fand ich auch sehr interessant. Auf den letzten 10 Tagen hatte ich jemand aus Bayern tatsächlich dabei, den ich auf der Deutschlandtour schon getroffen habe. Und der hat mich dann begleitet. Und er sagte, als wir in ein großes Urwaldgebiet gekommen sind, das merke ich hier doch schon unter meinen Füßen, dass hier was anderes ist. Das ist nämlich die mächtige Humusschicht des Urwalds, was sich so ein bisschen so anfühlt, als wenn man auf dem Moor läuft. Im Wirtschaftswald hat es ja häufig schon Kahlschläge, Rodungen, selbst im Mittelalter gewesen. Unter Sonneneinfluss wird die Humusschicht sehr schnell abgebaut. Und das hat es großflächig in solchen Urwäldern halt nicht gegeben. Deswegen ist der Boden da ganz anders, fühlt sich ganz anders an. Und um aufs Klima zu kommen, ist dann halt auch ein wesentlich besserer Kohlenstoffspeicher als Böden bei uns im Wirtschaftswald.
Und wie klingt so eine Nacht in den Karpaten, wenn man im Freien mitten im Wald übernachtet? Auch ja, anders als hier?
Nicht so viel anders. Also Fauna und Flora haben große Ähnlichkeit, auch zum Beispiel mit den Alpen. Viele Arten sind gleich. Was man bei uns aber eigentlich nicht mehr hört, sind solche Vögel wie den Habichtskauz, der im Bayerischen Wald eigentlich vorgekommen ist ursprünglich, war irgendwann ausgerottet worden, ist jetzt aber vor ein paar Jahren vom Nationalpark wieder angesiedelt worden. Den kann man in Karpaten durchaus noch häufiger hören. Ich habe ihn auch sogar gesehen.
So, und Sie sind doch bestimmt schon wieder voller Pläne, so wie ich Sie jetzt gerade so sehe. Sie lächeln so verheißungsvoll. Wie geht's weiter?
Ja, natürlich. Ich habe immer Pläne. Und in diesem Jahr steht bei mir eine große Tour in Afrika auf dem Programm, womit sich so ein bisschen ein Kreis auch schließt. Ich hatte es ja ausgeführt, meine erste große Reise ging ja durch Afrika. Und auch diesmal will ich mehrere Monate, vor allen Dingen im südlichen und östlichen Afrika, unterwegs sein. Nicht klassisch, wie man das kennt, im Land Rover oder so, sondern hauptsächlich zu Fuß und auch mit einem kleinen Schlauchboot.
Und was wird sein, wenn wir uns in 10 Jahren widersprechen? Idealerweise.
Ja, das ist jetzt aber mal eine Frage. Idealerweise hoffe ich, dass ich in 10 Jahren auch noch so fit bin und dass ich solche Touren machen kann. Ich hoffe auch, dass ich weiterhin meine Erlebnisse und Erfahrungen mitteilen kann, sei es in Büchern oder auch in solchen Radiosendungen wie heute. Und ja, ich hoffe auch, dass meine Leidenschaft für Natur, für Wald immer noch dann da ist.
Alles Gute dabei. Das war unser heutiger Gast, der ehemalige Förster und jetzt Autor und Waldwanderer Gerald Klamer. Sein neuestes Buch heißt Durchs wilde Herz der Karpaten und ist beim Malik Verlag erschienen. Und Gerald Klamer ist auf Lesetour unterwegs und Vortragstour mit Bildern und allem drum und dran, unter anderem in München, Regensburg und Nürnberg. Sie finden es schon im Netz, wo er unterwegs ist. Vielen Dank fürs Kommen. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Die heutige Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch viele andere interessante Podcasts, zum Beispiel auch Dreimal besser. Unsere Kolleginnen und Kollegen von BR24 beschäftigen sich da angesichts von Krisen, Kriegen und Politikverdrossenheit auch mit guten Nachrichten und darum, wie die Welt in Zukunft besser laufen kann. Das Ganze auch in der ARD Audiothek. Und Ihnen zu Hause oder unterwegs wünsche ich jetzt noch einen schönen Radioabend. Ihr Achim Bogdan.